Nun wollen wir heute Morgen Fortsetzung machen mit dem Thema vom Hauskreis zur Gemeinde. Vielleicht ist irgendwo ein Hausbibelkreis entstanden und er möchte in Richtung neutestamentliche Gemeinde weitergehen. Und dann ist die Frage, wie sind die Schritte vom Hauskreis zur Gemeinde? Zunächst einmal möchte ich euch zeigen, dass Gemeindegründungen eigentlich auf ganz verschiedene Weise geschehen. Ich habe da verschiedene Modelle genannt. Auf eurem Umdruck könnt ihr sie finden. 7 Modelle, eigentlich sind es nur 5, aber die 2 anderen habe ich dann noch zusätzlich erwähnt. Da ist zum Beispiel als erstes das Missionarsmodell. Ich glaube, weltweit gesehen ist das das häufigste, dass doch irgendwie ein gemeindegründender Missionar, ein Evangelist oder wie auch immer, ein Bruder, ein Mann, ein Ehepaar, irgendwo an einen Ort zieht und dort ganz gezielt und ganz bewusst beginnt, Gemeinde zu gründen. Und wir finden das auch in der Apostelgeschichte, das ist eine legitime Methode. Gott gebraucht Menschen, er gebraucht begabte Menschen, die vielleicht auch in dieser Weise begabt sind, kontaktfreudig sind und können anfangen, missionarisch zu wirken und Gemeinde zu bauen. Das Missionarsmodell ist weltweit gesehen das Modell, das Gott wohl am häufigsten gebraucht. Und da ich weiß, dass auch einige hier unter uns sind, die gemeindegründend tätig sind, als Missionare, ausgesandt hier in die Stadt Berlin oder Umgebung, möchte ich hier kurz diese Folie einfügen. Wenn vielleicht auch jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte auch gerne ein Gemeindegründer sein. Es gibt so ein Profil von Gemeindegründern, wie sie eigentlich sein sollten, welche Dinge sie mitbringen sollten. Das ist sicherlich nicht eine Sache für jeden. Es gibt ja auch Hirtenlehrer, die mehr in bestehenden Gemeinden arbeiten sollten oder andere Dienste tun. Aber Gemeindegründer sollten Männer des Glaubens und des Gebets sein, die das Vertrauen haben in den Herrn, dass er aus dem Nichts eine Gemeinde entstehen lassen kann. Da braucht man schon Glauben. Wenn man an einen Ort kommt und da ist gar nichts und man hat im Vertrauen auf den Herrn die Schau, hier wird in 10 Jahren eine Gemeinde sich versammeln oder in 20 oder wie lange es immer dauern wird. Das müssen Männer des Glaubens und des Gebets sein. Männer, die eine klare Berufung haben, nicht als mystisches Berufungserlebnis, aber einfach, denen klar ist, Gott will mich in diesem Dienst haben. Und da ist auch eine Führung, er hat mich in diese Stadt geführt, in diese Gegend, an diesen Ort. Hier möchte ich dem Herrn dienen in Gemeindegründung. Männer, deren Ehefrauen voll mitziehen, das geht einfach nicht, dass jemand in Gemeindegründungsarbeit steht und seine Frau sagt, ja, das ist sein Job, ich bin dafür nicht zuständig, wie ich es einmal gravierend erlebt habe, als ich einen Pfarrer anrief und da war seine Frau dran und ich bat ihn nur, mich mit ihm zu verbinden, worauf sie mich anraunzte und sagte, ich bin nicht seine Sekretärin. Ja, wer natürlich dieses Verständnis hat, der kann schwerlich hier in Gemeindegründungs- oder Gemeindeaufbauarbeit stehen. Männer, deren Ehefrauen voll mitziehen, die dahinter stehen. Männer, die sich in Selbstdisziplin üben. Gemeindegründer sind in der Regel freischaffende Künstler. Sie haben einen großen Freiraum. Sie sind da in irgendeiner Stadt und vielleicht kommt auch mal irgendwann jemand und schaut nach ihnen, aber die meiste Zeit ihres Dienstes sind sie mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Und wenn sie dann nicht Selbstdisziplin haben und dann anfangen, irgendwelchen Hobbys nachzugehen oder christlichen sonstigen Dingen und sich ins Bücherlesen verlieben oder was auch immer, Männer müssen Selbstdisziplin haben, in jedem Dienst, aber Gemeindegründer in erhöhtem Maße, möchte ich sagen. Männer, die Flexibilität besitzen, es gibt ja ganz verschiedene Menschen, es gibt so diese Ordnungsliebenden, die alles ganz genau nach Schema F machen und da muss eins nach dem anderen kommen und wenn da mal die Reihenfolge vertauscht ist, dann kommen sie völlig aus dem Konzept. Das ist nicht unbedingt der typische Gemeindegründer, er muss mehr Flexibilität haben. Ja? Da kann es auch mal drunter und drüber gehen und einer gibt dem anderen die Klinke in die Hand, im Haus geht es so wie ein Taubenschlag, da braucht man Flexibilität. Männer, die leiten können, Gemeindegründer stehen vorne, gehen voran, bestimmen die Richtung, in die die Gemeindearbeit gehen wird und die müssen auch leiten können und auch andere Leiter zurüsten und ausbilden können. Darum müssen sie selbst Männer sein, die leiten können. Das muss nicht jeder Christ haben, diese Gabe, aber Gemeindegründer können darauf schwerlich verzichten. Männer, die evangelisieren und lehren können, Gemeindegründer müssen kontaktfreudig sein, sie müssen den Umgang mit Menschen lieben. Wenn das Leute sind, die am liebsten im obersten Dachstübchen in Bücher vergraben, den ganzen Tag verbringen, das wird nicht gut gehen. Ja? Gemeindegründer müssen unter die Menschen, sie müssen kontaktfreudig sein und möglichst ihre Frau auch und die ganze Familie. Das ist wichtig, die müssen mittendrin leben im Geschehen. Und sie müssen evangelisieren und lehren können, denn die Gemeindegründer legen den Grundstock der ersten Lehren, die in der Gemeinde gelehrt werden müssen. Und darum eine gewisse Lehrgabe muss da sein. Und achtens, Männer, Ehepaare, die zu einem bescheidenen Lebensstil bereit sind, denn es gibt auch in unserem Land hier in Deutschland nur ganz wenige Missionswerke, die Gemeindegründer anstellen und sagen, hier hast du 5.000 Mark im Monat und nun fang mal dort eine neue Gemeinde an. Ja? Und das gibt es nur noch ganz, ganz selten, ich glaube überhaupt nicht, ja, dass Gemeindegründer in dieser Weise bezahlt werden von Missionswerken. Die meisten verlangen doch, dass man seinen eigenen Freundeskreis aufbaut, der einen finanziell trägt. Und für Gemeindegründung in Südamerika ist wahrscheinlich mehr Spendenaufkommen verfügbar als für Gemeindegründung in Deutschland. Das ist einfach so. Mission, das ist ja irgendwo in Neuguinea und unter den Eskimos, aber doch nicht in Ostdeutschland oder wo, ja, oder in Bayern. Das ist doch keine richtige Missionsarbeit. Und da ist es sehr, sehr schwer, einen Freundeskreis aufzubauen. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selbst schon 11 Jahre lang in dieser Weise auch im Glauben lebe und vom Herrn unsere Versorgung erwarte. Auch durch einen kleinen, aber sehr treuen Freundeskreis versorgt uns der Herr schon viele Jahre. Und es ist nicht leicht, einen solchen Freundeskreis aufzubauen und auch zu pflegen. Darum muss man zu einem bescheidenen Lebensstil bereit sein. Wenn Leute kommen und sagen, naja, also ich habe so eine Ausbildung, ich habe so lange studiert, 6.000, 7.000, 8.000 Mark im Monat müssen da schon drin sein, dann sucht euch einen anderen Job, aber nicht Gemeindegründer. Ja? Das wird nicht gehen. Also, das Profil eines Gemeindegründers, ihr seht, das ist wirklich nicht die Aufgabe für jeden Christen. Ich will die Latte nicht so hoch hängen. Ich weiß selbst nicht, ob ich alle diese Punkte da voll erfüllen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber in diese Richtung geht es. Das sind Brüder, die Gott in diesem Dienst gebrauchen will. Wir sprechen über Modelle von Gemeindegründungen. Wir haben als erstes das Missionarsmodell angeschaut, das Gott nach meiner Kenntnis immer noch am meisten gebraucht zur Entstehung neuer Gemeinden, dass ein Missionar, eine Missionarsfamilie, manchmal auch zwei Schwestern, die zusammen eine Gemeindearbeit beginnen und säen, bis dann erste Brüder da sind, die die Verantwortung übernehmen. Das mag es auch geben, aber das Normale ist, dass es Männer sind, Ehepaare, Familien. Der zweite, die zweite Möglichkeit, die Gott gebraucht, ist die Gründung von Tochtergemeinden. Da ist schon eine bestehende Gemeinde. Und die hat die Sicht in unserem Nachbarstadtteil. Da kommen ohnehin schon 15 Leute. Da ist schon ein Hausbibelkreis von unserer Gemeinde. Und wir wollen beten und darauf hinarbeiten, dass diese 15 der Grundstock werden, die Keimzelle für eine neue Gemeinde, für eine Tochtergemeinde, die abgelegt wird von der Muttergemeinde und eines Tages ganz selbstständig ist, nicht am Tropf der Muttergemeinde hängen soll, jahrzehntelang, sondern möglichst bald in die völlige Selbstständigkeit entlassen wird. Das ist eine vernachlässigte Möglichkeit. Untersuchungen zeigen, dass nur ganz wenige bestehende Gemeinden jemals eine Tochtergemeinde abgelegt haben. Manche bestehen schon 100 Jahre und sind nie auf den Gedanken gekommen. Manche haben 200 Gemeindeglieder und könnten ohne weiteres 30 abgeben in diese Stadt und sagen, fangt ihr dort an, damit in der Stadt ein neues Zeugnis ist. Und sie kommen einfach gar nicht auf die Idee, eine Tochtergemeinde zu gründen. Dazu habe ich vor einigen Ausgaben in unserer Zeitschrift Gemeindegründung einen Artikel geschrieben, einen grundlegenden. Ich glaube, man kann ihn auch von unserer Homepage runterladen. Dazu kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber eine ganz vernachlässigte Weise, Tochtergemeinden. Gründung über einen Hauskreis ist eine sehr gute und verbreitete Möglichkeit, dass da eben schon ein Bibelkreis sich gesammelt hat. Der muss gar nicht von einer Muttergemeinde her abgelegt sein. Es kann sein, in einer Stadt versammeln sich einfach irgendwann Menschen in einem Wohnzimmer. Eine Familie ist dorthin gezogen, fängt an, ganz unspektakulär Menschen einzuladen zu einem Bibelkreis. Ein Hausbibelkreis entsteht. Manchmal ist es auch schon eine Hausgemeinde. Der Übergang ist ja fließend von Hauskreis, Hausbibelkreis zu Hausgemeinde. Vor allen Dingen, wenn sie sich vielleicht auch sonntags versammelt, kann man schon mehr von Hausgemeinde sprechen. Aber ein Hauskreis ist da und er möchte weitergehen in Richtung neutestamentliche Gemeinde. Das ist eine gute Möglichkeit. Darüber werde ich gleich noch mehr sagen. Dann gibt es die Gründung einer Gemeinde mit einem Team von Zeltmachern, wie man das nennt. Ja, Zeltmacher sind Leute, die in ihrem Beruf arbeiten, als Krankenschwestern, Krankenpfleger, Computerfachleute oder was sie sonst eben, womit sie Brötchen verdienen können. Und sie arbeiten vielleicht halbtags oder halbwöchig, wie ein lieber Bruder, der in unserer Mannheimer Arbeit lange Zeit war und jetzt in einer neuen Arbeit steht, und er arbeitet die halbe Woche als Schreinermeister und die halbe Woche ist er in Gemeindegründungsarbeit tätig und Aufbauarbeit. Das ist eine gute Sache. Manchmal bildet sich ein Team von mehreren Zeltmachern, vielleicht zwei oder drei Familien, die bewusst an einen Ort ziehen, sich dort Arbeitsplätze suchen, dort Wohnungen suchen und dann das Ziel haben, eine Gemeinde zu gründen. Oder Umzugsgemeindegründung. Das heißt einfach, dass Leute ganz bewusst an einen Ort ziehen, um dort mit einer Gemeindegründungsarbeit zu beginnen. In Österreich gab es vor 25 Jahren eine Aktion, die hieß Unternehmen Aufbruch. Da wurden junge Christen aufgefordert, in Gebiete zu ziehen in Österreich, wo es kaum Christen gab, geschweige denn Gemeinden, zum Beispiel in Niederösterreich, im sogenannten Waldviertel. Da war die Kontaktmission auch mit beteiligt, ja, die viele von euch kennen. Da sind eine ganze Reihe neue Gemeinden entstanden, Unternehmen Aufbruch. Christen zogen bewusst an einen Ort, um dort Gemeindegründungsarbeit zu beginnen. Dann habe ich hier noch zwei hinzugefügt. Das ist natürlich kein Modell für Gemeindegründung, aber es kommt wirklich vor, dass spontan Gemeinden entstehen. Spontan heißt, die hat niemand geplant, dafür hat niemand lange gebetet, sondern Gott in seiner Souveränität lässt in einem katholischen Ort Menschen zum Glauben kommen, zum Beispiel, oder auch evangelisch, egal, katholisch, evangelisch, spielt keine Rolle. Irgendwo kommen Menschen zum Glauben und eine Gemeinde entsteht, ohne einen Missionar, ohne dass ein Missionswerk da groß auf der Landkarte studiert hat, wo könnten wir denn gemeindegründend tätig sein. Sowas tut unser Gott. Ich weiß selbst von einem Ort, in Horb am Neckar ist eine ganz katholische Gegend und dort ist ein kleines katholisches Dorf unter Talheim. Und dort geschah dieses Wunder. Plötzlich kamen Katholiken zum Glauben vor etwa 10 Jahren. Und dann hat Gott eine Kettenreaktion geschenkt in diesem Ort. Das war hochinteressant, da kam nämlich der Fußballtrainer zum Glauben und er hat fast seine ganze Fußballmannschaft zum Herrn geführt. Das war wirklich ein Aufbruch dort in einem stockkatholischen Gebiet. Und da ist heute eine schöne Gemeinde entstanden, spontan, ohne Gemeindegründer. Das hat der Herr getan. Das gibt es natürlich auch. Und leider auch das Letzte, Gemeindegründung durch Gemeindespaltung. Ich meine nicht Zellteilung, wie wir hier oben bei der Gründung einer Tochtergemeinde, dass eine Zelle abgegeben wird und gesund eine neue Gemeinde entsteht. Das ist hier ein negativer Grund. Eine Gemeindespaltung geschieht aus lehrmäßigen oder persönlichen Gründen, manchmal auch mit Sünde und Schuld natürlich verwoben. Aber plötzlich sind dann eben nicht mehr eine Gruppe da, sondern zwei. Und manchmal, wenn die Sache doch ausgeräumt wird vor dem Herrn, wenn Buße geschieht darüber, über das Schuldhafte, dann kann Gott beide Gruppen weiter segnen oder auch die eine mehr als die andere, wie auch immer. Und die Arbeit geht weiter und zwei Gemeinden sind da, wo vorher nur eine war. Bitte geht also jetzt gar nicht von hier weg und sagt, der Wilfried hat gelehrt, Gemeindegründung durch Gemeindespaltung, das ist eine gute Möglichkeit. Also schauen wir, dass sich unsere Gemeinden so schnell wie möglich spalten, ja? Bitte nicht. Das ist eine Sache, die kommt vor und die gebraucht Gott dann auch in seiner Souveränität. Das sind im Wesentlichen die Modelle für Gemeindegründung, die wir in der Kirchengeschichte finden und auch heute in unserer Zeit immer wieder vom Herrn gebraucht werden.